Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir als selber Betroffene reden über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn es Gebiete gibt, wo wir uns nicht so gut auskennen, dann laden wir uns auch gerne mal einen Gast dazu ein. Bei allem Lustigen, was wir auch immer wieder in unseren Podcast-Folgen haben, möchten wir auf gar keinen Fall die Krankheit auf irgendeine Weise bagatellisieren.
Alex, wir haben November. Das ist eigentlich, sagt man, der Monat der Männergesundheit. Und ich bin neulich, weißt du, über so einen Slogan gestolpert. Wir sind ja eigentlich in einem Zeitalter, da geht es ja viel um Gleichbehandlung oder um diese Gender Pay Gap oder allgemein um die Rolle Mann und Frau innerhalb der Gesellschaft und die Gleichbehandlung. Und jetzt habe ich eine Kampagne gelesen. Wir fordern im Gesundheitswesen eine Ungleichbehandlung von Mann und Frau.
Ach.
Und ich fand den Gedanken total spannend und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute einen Gast haben, den wir offen mit Fragen löchern können und den wir bestimmt das eine oder andere durchdiskutieren können. Ich freue mich sehr, Alex von Love Your Nuts ist bei uns. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Freue mich.
Ja, super. Ich denke gerade, es passt ganz gut eigentlich zu unserer letzten Folge. Es ging mir gerade so durch den Kopf, wo du gesagt hast, wir möchten, dass sie ungleich behandelt werden.
Ja.
Passt eigentlich auch wieder ganz gut. Also nichtsdestotrotz, Alex, schön, dass du da bist. Alex und Alex, das wird heute noch sicher sehr lustig werden. Wir kennen dich ja gut und viele andere Menschen kennen dich auch sehr gut. Aber magst du dich ganz kurz vorstellen für die Menschen, die jetzt nicht wissen, wer Alex ist?
Ja, sehr gerne. Ich bin der Alex, 35 Jahre alt, aus Köln und habe vor 5 Jahren die Diagnose Hodenkrebs bekommen. Mittlerweile bin ich krebsfrei, also auch seit 5 Jahren jetzt. Und bin bei Instagram unterwegs und versuche ein bisschen mehr zum Thema Krebs, hauptsächlich Hodenkrebs, aufmerksam zu machen. Und dass Männer ein bisschen mehr darüber sprechen und auch mal entsprechend behandelt werden.
Und ja, Paula sagte eben...
alles gut.
Ja, Paula sagte eben Love Your Nuts. Mhm. Magst du uns erklären, was Love Your Nuts ist?
Ja, Love Your Nuts ist von einem Deutschen, der in Namibia geboren ist, in der deutschen Kolonie und da aufgewachsen ist, der selbst da in Südafrika oder in Afrika Hodenkrebs erlebt hat und vor ein paar Jahren die Stiftung Love Your Nuts gegründet hat, um halt auf das Thema Hodenkrebs aufmerksam zu machen. Das Ganze halt in Südafrika. Über Instagram bin ich auf ihn gestoßen und unsere Ansichten, die wir haben und was wir erreichen wollen, das ist im Prinzip 1:1. Also da könnten wir schon Zwillinge oder Vater, Sohn sein, würde man schon vom Alter sagen können. So haben wir uns relativ nach kurzem Kennenlernen dazu entschieden, wir brauchen das auch hier in Deutschland, weil es hier in Deutschland einfach gnadenlos an Aufklärung für Männer fehlt, gerade im Bereich Hodenkrebs, also häufigste Krebsart bei Männern zwischen 15 und 45 Jahren. Und so habe ich gesagt, das brauchen wir und wir machen das zusammen. Er hat da halt schon ein ganz geiles Konzept, was mir halt absolut zusagt so sind wir da drauf gekommen.
Ja, es ist immer so, wir hatten letztes Jahr schon den Michael vom November da. Mhm. Und ehrlich gesagt finde ich uns jetzt ein Jahr später so ein bisschen souveräner, ne? Ich war erst mal so ein bisschen, nervös. Ich habe gedacht, Mensch, also erwachsene Leute an einem Tisch und es geht irgendwie um Brüste und Hoden und wie kriegt man jetzt das sachlich ohne Elefant im Raum besprochen? Ich finde, das Intro ist uns gut gelungen. trotzdem muss ich einmal nach Worten sammeln. Also man will es ja auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber man möchte das natürlich eben eigentlich gar nicht so fachlich sachlich besprechen, sondern eigentlich sehr, sehr lebensnah. Was steht auf euren Fahnen von Love Your Nuts?
Genau das halt, was du gerade sagst, ne? Also das war bei mir die persönliche Erfahrung, auch bei Thorsten, ich glaube im Thorsten war es, also der Gründer von Love Your Nuts, das war in den 90er Jahren in einem komplett fremden Land, ne? Also für uns komplett fremdes Land, für ihn natürlich nicht, aber sag mal, die Medizin da unten ist natürlich nicht so weit wie jetzt hier in Deutschland und ich habe damals nach Ansprechpartnern gesucht, aber 1:1, ich wollte nicht die Horrorgeschichten von Google, die auch tatsächlich bei Hodenkrebs geschrieben werden, oder ich wollte nicht das Fach Chinesisch vom Arzt hören, ich wollte einfach jemanden haben, der dasselbe erlebt hat wie ich und der mir aus seiner Sicht, aus der Sicht eines Betroffenen halt einfach sagen kann, was Sache ist, was Phase ist, mir Tipps geben kann. Ärzte, die geben immer einen Tipp, was in ihrem Lehrbuch steht, aber ganz ehrlich, Mütterchens Medizin, die hat bei mir definitiv besser gewirkt und ja, das hat mir sehr gefehlt und das ist das, was wir mit Love Your Nuts machen wollen. Wir wollen halt für Betroffene Ansprechpartner sein, wir wollen die unterstützen auf dem Weg, den sie gehen, aber auch die Angehörigen von Betroffenen wollen wir natürlich auch ein offenes Ohr haben. Es ist halt häufig, das habe ich jetzt selbst auch schon mitgekriegt, es melden sich eher die Frauen oder Freundinnen von einem Mann und sagen, ja, mein Mann oder mein Freund hat Hodenkrebs. Und dann sage ich, ja, ich sage, kann sich ja auch gerne mit mir unterhalten. Will er nicht, ne? Sie schreibt dann aber, ja, mein Freund fragt, ich soll dich mal fragen, ne? So, das kommt dann schon, das kommt dann schon, ne? Ja. Aber tatsächlich, es ist eher die Frau, weil der Mann sich nicht traut, darüber zu sprechen. Mir selber war das sehr wichtig, weil ich allgemein sowieso gern, also, gerade bei dem Thema, ich wollte mal Erfahrung von einem anderen hören. Ich bin halt sehr, ja, das ist Praxis, ich bin sehr praxisbezogener Mensch. Ne? Ein Arzt, der kann dir von der Theorie erzählen, der Arzt beobachtet dich nicht, wie du da liegst im Krankenhaus, in die Chemo kriegst, das sind die Schwestern und die sind auch nicht den ganzen Tag neben dir. Mhm. Einer, der es live erlebt, der sieht sich selber dabei zu und hat da bestimmt den einen oder anderen besseren Tipp und ja, das ist das, was wir den Leuten bieten wollen. Und auch den Austausch unter anderen Betroffenen. Wir sind gerade noch im Aufbau von Love in Nuts. Es ist alles sehr zerrend. Es ist halt, ich mache es alles alleine. Thorsten hat in Südafrika genug zu tun und er hilft mir da aber auch schon sehr weit. Macht die Homepage und so. Das ist, ja, ist ein langer Weg, aber irgendwann sind wir soweit. Ich habe jetzt auch schon den ersten, ja, Prominenten, dem ich ein Paket zuschicken kann und der dann Werbung für uns macht aus dem Motorsport. Den Namen werde ich jetzt noch nicht nennen und ja, das wird, es läuft.
Ja, super, das hört sich gut an.
Also als wir angefangen haben und da waren wir mit dem Brustkrebsthema natürlich schon irgendwie, wir hatten schon sehr, sehr stark Vorreiter, sage ich mal, in der Thematik im Allgemeinen. Da hat man auch mal das Gefühl, man stößt auf viele ja, Tabus oder wie geht man das Thema eigentlich an? Aber in der Erfahrung haben wir gemacht, dass wir trotzdem viele offene Türen, also vor vielen offenen Türen standen, die wir auch sehr gerne durchtreten haben, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das freut einen natürlich auch, wenn da das Interesse auch von Nicht-Erkrankten, ja, also ganz hoch ist. Mhm. Also gerade Angehörige, ne, haben ja so einen hohen Stellenwert auch in der Erkrankung. Und ja, ich musste gerade so darüber nachdenken, während ja Männer auch Brustkrebs bekommen und ihr ja auch unsere Ansprechpartner seid, also zwar nicht in dem hohen Ausmaß wie Frauen, aber es gibt trotzdem, im Tortendiagramm sind sie abgebildet in einem nicht unwesentlichen Teil. Ja. Das ist ja auf der umgekehrten Seite so, dass ich natürlich keinen Hodenkrebs bekommen kann. Ja. Und das macht es natürlich noch so ein bisschen schwieriger und jetzt fragt man sich natürlich, okay, Love Your Nuts, zwei Frauen, zwei Brüste, wie passt das eigentlich zusammen? Und ich glaube, wir können uns da ganz gut konzentrieren auf diese, warum wollen wir denn eine Ungleichbehandlung, ja, wenn es um Krankheiten geht? Du hattest das schon so ein bisschen angedeutet, ja? Ja. Warum gehen Männer da eigentlich anders mit um? Jetzt mal du als Mann, der sich zwar offen verhält, aber was ist so deine Erklärung? Also warum sind Männer da so beschämt oder nicht so kommunikationsfreudig?
Ja, das
warum
kann ich sagen.
Männer lieber über Aktien und Fußball? So.
Ja, das kann ich sagen. Da geht es halt nicht um sie. Sie müssen sich nicht öffnen. Sie müssen keine Verletzlichkeit zeigen. Ich war selber auch so einer. Also, Iron Man mehr oder weniger, eine harte Schale, aber ein weicher Kern, aber da hat man halt nichts dran gelassen und ja, also bei mir ist es erst durch die Erkrankung wirklich so geworden, so in den letzten Jahren, dass ich habe da immer offen drüber gesprochen, dass ich Krebs habe, aber auch dieser offene Austausch und so, den ich erst seit ein paar Jahren tatsächlich habe, da ist mir das erstmal so richtig klar geworden, dass ich da jetzt halt einfach durch die Erkrankung, ich habe da kein Schamgefühl mehr vor, ne? Warum? Wenn ich den Leuten sage, dass ich Krebs habe und denen sage, dass ich Hodenkrebs habe, ja, dann wissen sie halt schon, was bei mir untenrum aussieht, dann brauche ich vor denen auch, kann ich auch offen drüber reden, ne? Also, aber ich sag ganz ehrlich, vor 6 Jahren wäre ich auch einer gewesen, ich hätte nicht drüber gesprochen. Oder wenn ich nicht erkrankt wäre, aber wenn ich, also jetzt nicht, wenn ich an Krebs erkrankt wäre, aber wenn jetzt irgendwas anderes gewesen wäre, ne? Ich hätte da nicht drüber gesprochen. Ich hätte mich halt wirklich zurückgezogen eher. Ne?
Das ist halt so der einsame Kämpfer, ne?
Ja, das ist so der Macho, ne? Der ist, der muss halt für die Frau stark sein. Das war auch mein erster Gedanke, wo ich damals die Diagnose gekriegt habe. Ich habe mich umgedreht, meine damalige Verlobte hat bitterlich geweint und ich habe gesagt, gut, du Alex, du kannst jetzt nicht weinen, du musst jetzt für deine Frau da sein. Und klar,
Jana kennt keinen Schmerz.
Ne? Richtig, ne? Du musst jetzt für die anderen stark sein. Und zeig auch bloß allen nicht, dass es dir schlecht geht. Ich habe das auch viel überspielt und so in der, gerade in der Chemo-Zeit, da war das wirklich noch so. Wir haben mir gesagt, ja, mir geht's gut. Innerlich bin ich zerbrochen, ne? Und das habe ich halt einfach nicht zugegeben.
Hast du dich einsam gefühlt?
Ja. Also was heißt einsam gefühlt? Also mein bester Freund, der war da schon sehr krass, also er war jeden Tag da und so, also das war jetzt nicht das Problem. Der hat sich auch viel informiert und also das eigentlich nicht, aber ich habe mich von anderen wichtigen Menschen, da habe ich mich einsam gefühlt. Also mein Freundeskreis an sich, den mache ich allen keinen Vorwurf, die waren alle für mich da, weil das geht eher so in Richtung familiär und so, da war mir zu wenig, also die Angehörigen selber, auch meine damalige Verlobte, also da kam im Vergleich zu meinem besten Freund, sage ich jetzt mal, sehr wenig.
Und ich habe 1000 Fragen. Mhm. Ne? Und ich möchte mal mit so einer ganz provokativen starten. Also ich nehme das mal raus, weil wir kennen uns ja schon außerhalb des Podcasts. du sagtest gerade, man macht sich ja verletzlich, wenn man darüber spricht, weil ich, also original hast du ja gesagt, ich war auch so harte Schale, weicher Kern.
Ja.
Jetzt mal ganz provokativ gesprochen, jetzt hast du dich geöffnet, aber ja, du bist doch immer noch harte Schale, weil ich erkenne. Also hat das was mit deiner Männlichkeit gemacht, dass du darüber kommunizierst oder ist einfach nichts passiert?
Ja, doch schon. Also ich finde, meine Schale ist härter geworden, aber der Kern ist weicher geworden. und es ist so, ja, dieser Mix, ne, dieser Mix macht halt, also ich muss schon sagen, ich lasse emotional schon mehr an mich ran. Also ich bin da offener. Also früher habe ich mir Filme angeguckt, also ich glaube, es gab einen Film in meinem Leben, da habe ich geweint, und das war The Green Mile. Und bei anderen Filmen, da war das so, ja gut, ich habe schon im Kino wirklich gesessen, das ganze Kino hat geweint, das war mit dir an meiner Seite, mit Miley Cyrus, da ging es ja auch um den Vater, der auch Krebs hatte und daran gestorben ist, und alle waren am Weinen und ich habe mir gedacht, ja gut, komm, ne, ich stehe jetzt auf und gehe, den Scheiß kann ich mir nicht reinziehen,
dass die anderen heulen. Und du hast Eiskonfekt nachgeholt, oder?
Ja, so ungefähr, ne, und das war halt immer so, das. Ja, aber so seither ist es dann doch schon, aber man guckt mal so einen Film, dann merkt man doch schon, wie so, oh, sich so hinter den Augen so ein bisschen das Wasser bildet und so. Ich bin da doch schon offener geworden. Ich finde, die Männlichkeit ist nicht, oder mittlerweile empfinde ich, die Männlichkeit ist nicht dieses, ich bin jetzt der starke Harte, mir kann keiner was an, ne, der starke Horn. Ich finde einfach, männlich ist man dann, wenn man halt wirklich offen über alles spricht. Mein Lieblingsspruch ist, ich habe mit einem Ei mehr Eier wie die meisten Männer mit zwei Eiern.
Ach, das finde ich ja einen guten Spruch.
Ne, ich rede da halt offen drüber und ich finde, Männer sollten viel offener über alles reden, über Probleme, egal welcher Art, und dann wird es uns allen deutlich besser gehen. Na, dann kann man viel verhindern, nicht nur was Krebs betrifft oder so, na, auch man hätte vielleicht auch unter anderem Menschen in seinem Leben nicht verloren, ne?
Ja.
Wenn man offener gesprochen hätte. Und das ist halt.
Das hat man immer erst hinterher, so eine Erkenntnis, nehme ich an. Ne? Also wenn dann die harte Schale doch so ein paar Brüche kriegt, also es ist ja nicht, dass sie nicht da ist, sondern dass sie vielleicht, dass es da eine Mischung gibt zwischen der weichen Kern und der harten Schale und dass das eigentlich, also das sag ich jetzt einfach mal, viel sympathischer ist als dieses unechte, ich muss jetzt hier Mann oder Memme, und da gibt es ja 1000 Sprüche, ne, die kleine Jungs zu hören kriegen, wenn sie so aufwachsen, so, hey komm, das ist doch nicht, du bist doch Mann und so, ne? Das ist eigentlich ganz schade.
Bei mir, wenn ich da gerade nochmal einwerfen darf, bei mir ist es tatsächlich gewesen, ich habe als kleiner Junge irgendwie mal geweint und dann hat mein Opa, der ist leider verstorben, aber das war halt, er war halt wirklich noch, er hat zu Hitlerzeiten gelebt, er war halt ein richtiger Soldat, er hat mich angeguckt und hat gesagt, deutsche Kinder weinen nicht, ne, so, und dann hab ich, okay, ne, und das hat man sich zu Herzen genommen, so als an seiner Beerdigung habe ich da gestanden und habe mir immer wieder eingeredet, deutsche Kinder weinen nicht, ne, also es ist jetzt, hat nicht funktioniert, ne? Also das war so mein Versuch, das zu bremsen, aber das war so bin ich geprägt worden, ne? Und mein Vater war natürlich von dem ehemaligen Soldaten das Kind. Das war natürlich auch, das wird irgendwo natürlich auch noch an mich weitergegeben, auch wenn es weitaus glimpflicher davon gekommen bin, muss man so sagen. Das hat einen aber doch geprägt, ne? Und ich bin halt wirklich, mein Vater Handwerker, ich bin halt wirklich noch so nach dem Motto erzogen worden und noch aufgewachsen. wissen, wenn du einen Schnupfen hast, dann kannst du arbeiten. Ne? Also erst am, also am besten hast du einen Arm gebrochen und man sieht, dass du krank oder verletzt bist und dann bist du auch erst wirklich krank. Ne? Also ich habe mit einem Bandscheibenvorfall meine praktische Meisterprüfung abgelegt.
Oh Gott.
Ja. Ich hatte ja keine Zeit, ein Jahr zu warten.
Wo wir gerade beim Thema Körper und Körpervertrauen sind. Paula und ich machen ja immer sehr viel auf das monatliche Abtasten der Brüste aufmerksam oder generell der Körper auch. Und ich denke, das ist wahrscheinlich so eine Parallele, die wir ja auch haben, weil du ja auf das Abtasten der Hoden aufmerksam machst. Ist das, sagt man da auch einmal im Monat oder was, was ist denn da der Unterschied? Also so.
Genau, also man sagt da auch einmal im Monat. Bei uns sind es nicht die drei Finger, ne, sind es drei Finger, glaube ich, oder vier Finger, ich weiß es nicht genau. Bei uns ist es halt, es spielt sich eher so mit zwei Fingern ab. Man kann aber auch irgendwie, es kommt, die Hoden sind ja bei Männern unterschiedlich groß. Man, je nachdem, kann man vielleicht auch nur mit einem Finger oder so, weiß ich nicht. Ne? Aber das ist, ja, das ist auch sehr wichtig. Ich sag mal, wir haben die Möglichkeit, übers Brust- und übers Hodenabtasten festzustellen, ob da Veränderungen sind und wir können darauf reagieren. Und deswegen ist es sehr wichtig. Mir hat das damals keiner erzählt, dass man das machen muss.
Und wie hast du es dann entdeckt?
So ein Punkt. Ich hatte eine, ja, es war so eine Art wie eine Nebenhodenentzündung und nach drei Tagen, wo ich dann noch nicht zum Arzt gegangen bin, ja, hatte ich einen Tennisball in der Hose und da habe ich mir dann abends gedacht, jetzt solltest du vielleicht doch mal zum Arzt gehen, nachdem meine damalige Freundin gemeint hat, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Arzt und ja, dann ging das alles relativ schnell, ne?
Und sag mal, ich nutze das jetzt einfach, ne? So gerade voraus, proaktiv und so. In der Brust spielt sich ja viel ab, also da sind wir ja sozusagen Profis, ne? Da hast du ja, ob es die Rippe ist, ob die Faszie ist, ob die Muskulatur ist, ne? Also ich kann dir da gebetsmühlenartig aufzählen, auf was man da jetzt stoßen würde. Wenn ich jetzt allerdings gefragt werde von meinem Sohn mal, also ich möchte das natürlich auch irgendwie ohne Angst zu machen, so eine heranwachsenden Routine bringen. Ich möchte ihm das nahe bringen, das ist irgendwie so meine Aufgabe. Was sage ich ihm denn? Also beim Brustkrebs gilt ja, man tastet nicht nach Krebs, sondern man fühlt nach Veränderungen. Und wenn etwas verändert ist, dann gehst du zum Arzt.
Genau.
Was könnte ich ihm denn sagen? Also wenn du da tastest und du spürst, dann könnte das auch sein. Hab keine Angst, Kind. Nicht jede Veränderung ist Krebs, weil es könnte auch sein. Also ich will jetzt...
Es kann genauso ein
Fettknubbelchen... Also ich meine, ich habe ein Kind, ich habe sowas schon mal gesehen. Aber ich habe es halt jetzt ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich, nie so wissenschaftlich mit der Zwei-Finger-Methode befühlt. Also
ja, da kannst du... Bei uns auf der Seite gibt es eine Anleitung, ne? Dann kannst du, wenn Mann mal nett war, ne, kannst du mir ja mal anbieten, ne? Vielleicht kriegt er dann ein Happy End, wenn er stillgehalten hat und dann ist doch alles gut. Ne? Nein, also nein,
wie soll sich sowas anfühlen? Worauf muss man achten? Also in der Brust ist es zum Beispiel jetzt so, dass es ist ja nicht nur, dass man einen Knoten sucht, sondern eben auch so eine Entzündung, eine Veränderung, eine Einkerbung, eine Hautveränderung, einen Einzug. Also wie gesagt, da ist die Liste recht lang. Ja. Ich habe einfach keine Vorstellung davon. Also wie ist es?
Der Hoden, der wird ja im Prinzip auch festgehalten. Ne? Das ist nicht, wie die meisten denken, von oben so ein Saugnapf, ne, der irgendwie das Ding festhält, sondern das ist im Prinzip eine Tasche, wo der Hoden, der wie ein Ei geformt ist, längs drin liegt. Und wenn man den Hoden, das ist immer die Rückseite des Hodens, wenn man das in die Hand nimmt, also auf die Mittelzeigefinger und so, diese Finger benutzt, um einem Daumen vorne rum die Oberfläche abfährt, sage ich jetzt mal, dann ist das eine glatte, weiche Oberfläche. Der Hoden ist kein hartes Organ, das ist ein eher weiches Organ. Also man kann ihn ein bisschen eindrücken. Man merkt halt, wenn der Hoden zum Beispiel hart ist, wenn der verhärtet ist oder wenn der größer ist wie normalerweise. Oder man fühlt auf dieser glatten Oberfläche ein Knubbelchen. Das kann natürlich durchaus auch ein Fettknubbelchen sein, wie das bei der Brust ja auch sein kann. Kann aber unter anderem auch mal vielleicht eine kleine Entzündung am Hoden oder sowas sein. Das kann man halt auch nicht ausschließen. Eine, die jetzt nicht unbedingt so groß ist, dass sie sich bemerkbar macht. Und und dann halt, wenn man fühlt, okay, da ist jetzt mal was Kleines, noch nicht direkt den Arzt anrufen, sondern im nächsten Monat, also es ist auch, man sagt monatlich, am besten nach einer warmen Dusche oder nach einem Bad, sollte man das machen. Und dann schon darauf achten beim zweiten Mal, okay, hat sich was verändert? Ist das Ganze jetzt was größer geworden oder ist es wieder kleiner geworden? Wenn es wieder kleiner geworden ist oder gar weg ist, dann ist alles gut. Wenn es jetzt größer geworden ist, dann ist so der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, okay, weil Hodenkrebs auch sehr schnell wachsend ist, dass ich dann sagen würde beim zweiten Mal, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt ist es größer geworden, jetzt gehe ich mal gerade zum Urologen, lass mal kurz mit dem Ultraschallgerät drüber leuchten und der wird dann entscheiden, ob es halt in ein CT oder ein MRT geht. Mittlerweile ist auch MRT nachgerückt und dann wird halt da anhand der Bilder dann überlegt, schneiden wir auf oder schneiden wir nicht auf. Wenn die aufschneiden, heißt es noch nicht, dass sie ihn rausoperieren. Bei mir haben sie gesagt, wir gucken erstmal, ob der gut oder bösartig ist. Und haben sie aber gesehen, dass es schon zwei Tumore, die übereinander geklebt haben, waren und haben dann gesagt, war auch schon so groß, wir müssen rausschneiden. Und ja. Und ich wusste halt nicht, dass man sich sowas abtastet, ne? Und wie sich sowas anfühlen muss. Und deswegen, ja.
Also der normale Weg wäre auch, also nicht rausoperieren. Also bei Brustkrebs ist es ja so, dass die meisten bekommen den Tumor nicht rausoperiert, damit man sehen kann, auch dass der Tumor, ob der reagiert auf die Chemo. Ja. Ist das bei euch dann das gleiche Prinzip so?
Nee, eigentlich, also die operieren und wenn sie sehen, also ich denke, also ich weiß nicht, wie es jetzt, ob es jetzt allgemein jeden, der jetzt auch einen Gutartigen hat, dann rausoperieren. Bei mir war halt damals noch die Option, ja, wenn es ein Gutartiger ist, ne, dann können wir ihn erstmal drin lassen. Aber dann waren auch wohl die Tumormarker dann doch ein bisschen höher als wie anfangs gedacht. Und dann haben sie wohl auch gesehen, also es war ja wirklich schon, der halbe Hoden war schon eingepackt. Und auf diesem Tumor saß schon wieder ein neuer Tumor drauf, der den auch schon wieder zur Hälfte eingepackt hat. Mhm. Und dann haben die natürlich gesagt, das ist definitiv bösartig. Mhm. Weil die Bildgebung auch am Anfang, die waren sich halt wirklich, der Arzt, der das festgestellt hat, der war sich absolut nicht sicher. Der hat das schon mal auf Bildern gesehen, natürlich im Studium und so, ne, wie sowas aussieht. Und wahrscheinlich auch in so einem Reagenzglas, in diesen großen Gläsern, wie so ein Hoden mit Tumor aussieht, aber war sich absolut nicht sicher und hat dann da auch nachts noch der Chefärztin und am nächsten Tag ich habe noch keine genaue Diagnose bekommen. Er wollte mir das, er hat nur gesagt, es könnte sein, dass sie Krebs haben. Sie müssten morgen bitte wiederkommen. Und dann saßen da irgendwie vier Ärzte vor mir und haben mir dann erklärt, dass ich einen Hodenkrebs habe und oder dass es sehr danach aussieht und dass sie aufmachen müssen und den raus, also sich das angucken müssen. Ja. Und, dann haben sie direkt gesehen, es sind halt zwei Tumore und es muss raus.
Ich habe gehört, dass auch eine Prothese eingesetzt wird, ne? Also nicht wie bei einer Frau, dass das außen in der Wäsche ist, sondern dass es im Prinzip so in den Hodensack gesetzt wird. Stimmt das?
Mhm. Ja. Mhm.
Okay.
Richtig.
Hast du sowas oder hast du Gebrauch von sowas gemacht? Musst nicht antworten.
Nein, alles gut. Nee, ich habe da, also die haben mir das damals auch gesagt, dass es Prothesen gibt. Haben dann im Endeffekt am Ende der kompletten Chemotherapie standen sie da alle vor mir und dann hat mir der Chefarzt hat mir dann da so einen Gummiball mehr oder weniger zugeschmissen. Da habe ich das Ding nur angeguckt, hab's zurückgeschmissen, hab gesagt, Herr Dr. Funk, wenn Sie noch einmal ein Messer da unten anlegen, ich sag, dann fallen sie alle der Reihe um, ne?
Und, spannend, dass du das sagst, ne? Also weil
ja, ich bin halt nicht eitel.
Der legt sich schon gerne unters Messer, ne? Also muss man generell sagen,
genau,
das ist ja unangenehm.
Genau.
Aber ich habe gehört, dass das bei Männern gerade, das ist auch das Thema, warum die Kommunikation darüber so schwierig ist. Also nicht nur sich so eine Schwäche einzugestehen oder nicht der Starke zu sein, sondern dass es eine Urangst ist in uns drin vor einer Kastration. Also nach Dr. Freud ist es ja tatsächlich der Ansatz. Also es könnte natürlich sein, dass da so eine Urangst einfach lähmt, ja.
Ne, bei mir war es klar, also für mich war klar, also irgendwie, das soll halt nicht in meinem Körper sein, also brauche ich auch keinen Ersatzteil für. Ne? Ich meine, bei einer Frau, klar, das ist nochmal was anderes, finde ich, ne, weil ich finde es auch nicht schlimm, wenn eine Frau jetzt da nichts gemacht hat. Bei Männern ist es, ja, ich dachte mir so, ja, ich brauch's nicht, ne? Die haben mir das halt auch, die haben mir von vornherein gesagt, die würden es, wenn sowieso, also das Krankenhaus, die hätten es erst weit nach der Chemo gemacht, die hätten damit noch gewartet, weil direkt nach der Transplantation Sachen ist das halt, ne, die schaben ja auch da mit dem Löffel auch noch ein bisschen im Sack rum und holen da ja noch so möglichst viel Gewebe raus und sowas. Und ja, dann schmeißt die da einen Fremdkörper rein. Mhm. Ja, da ist das Entzündungsrisiko wesentlich höher, wie wenn man es im Nachgang macht. Ich habe gesagt, nur
auch
ich
mit der Wundheilung, ne?
Genau, und ich habe halt gesagt, jetzt nicht und auch später nicht. Und für mich war das gar keine Option. Also ich habe mir da neulich mal Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir gedacht, fort ist es fort, ne? Ist halt so. Brauche ich jetzt nicht.
Ja, ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich auch, also korrigiere mich, wenn ich das jetzt komplett falsch sage, aber das hat ja mehr ästhetische Gründe und keine orthopädischen Gründe,
genau.
Weswegen man das bräuchte, oder?
Genau, richtig. Und ich hab auch so ein bisschen, also was die Ästhetik betroffen hat, da habe ich eher so gedacht, ja, die meisten Frauen kennen das ja nicht mit einer Nuss, vielleicht finden sie es ja interessant, ne? das war so ein kleiner Scherzgedanke dabei, ne? Aber das ist, interessiert sich eh keiner für groß, ne?
Ja.
In dem Moment.
Ja gut, also ich finde es spannend, dass sich ja irgendjemand darüber Gedanken gemacht hat. Ja. Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen mit der Krebsgeschichte beschäftigt, ja, also wie so die erste Operation auch bei Krebserkrankungen aussahen, auch beim Mann, und aber auch bei der Frau. Und das war ja sehr radikal, ja. Ja. Und irgendwann kam natürlich auch so ein ästhetischer Aspekt dazu, ne?
Ja, also,
dass
klar.
man über Rekonstruktion sprach. Und da fand ich es irgendwie ganz gut, dass man sagt, okay, für die Frauen gibt es natürlich so ein Potpourri an Möglichkeiten und man wird sehr sensibel herangeführt an die Sache, ne? Und dir wird salopp gesagt so ein Ball zugeworfen. Ja. Können Sie sich vorstellen, in der Hose zu haben, ja oder nein, ne? Also, aber es muss ja jemand gegeben haben, denn trotz dessen also einfach nochmal gesagt hat, Mensch, also auch der Mann hat ja vielleicht so ein Empfinden, ja, nimmt sich vielleicht als verletzt wahr und möchte das damit kompensieren oder auch aus ästhetischen Gefühlen damit abschließen, ne, nicht daran erinnert werden und dass dieses Angebot gibt, finde ich, kann man schon mal so platzieren. Ich finde sowieso, dass ich bin immer wieder erstaunt, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo man scheinbar über alles sprechen kann. Es gibt ja keine Tabus, es gibt keine Fernsehsendung, die an Absurditäten nicht zu übertreffen ist. Und du denkst dir, hä, muss man darüber sprechen? Muss man darüber sprechen? Aber medizinisch sind so viele Tabus. Mhm. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich habe neulich mit einer Freundin darüber gesprochen. Ihr Männer seht ja euer Geschlechtsteil immer. Ne? Ist ja klar, das ist ja äußerlich. Ja. Ja, also ihr habt jetzt irgendwie eine ganz andere Herangehensweise an Hoden.
Ja gut, dann kommt drauf an, wie dick die Plauze ist, ne?
Und ja, wie kurz Kind würde ich jetzt mal noch behaupten.
Ja, aber kommt drauf an, wie kurz der Kleine ist. Ne?
Ja gut, oder wie beweglich du bist, aber irgendwie, man sieht ja schon, mit was man es zu tun hat, ne?
Ja.
Sag ich jetzt mal so.
Ja, man hat es ja auch täglich mehrfach in der Hand.
Genau. Für uns Frauen ist es ja irgendwie so ein verborgenes Ding. Ne? Also ich war immer überrascht, wie wenig Frauen über ihre Geschlechtsorgane wissen. Also dass viele gar nicht wissen, was der Unterschied zwischen Vulva und Vagina, wo ist eigentlich der Gebärmutterhals, wie sieht sowas eigentlich aus. Ja, also das ist für uns ja immer so ein abstraktes Novum, weil es natürlich innerhalb ist. Wir müssen uns das irgendwann so aus Fachbüchern oder so Grafiken herleiten.
Ja.
Ne? Also wie könnte sowas, was ja unser Geschlechtsorgan ist oder dazugehört, wie könnte sowas eigentlich aussehen? Dann habe ich gedacht, ach herrje, ja, es schließt sich mir logisch. Dann habe ich einem Gespräch zuhören dürfen, wo es um, wie heißt das, Vasektomien ging. Also um die Unterbrechung des Samenleiters aus Verhütungsgründen, ja, also aus Gründen abgeschlossenen Kinderwunsches. Und da höre ich doch tatsächlich 6 Männer sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann schieße ich ja nur heiße Luft.
Ja, nee,
und du denkst dir, was stimmt denn mit euch nicht? Was stimmt denn nicht? Also wirklich erwachsene, eigentlich aufgeklärte Männer.
Ja.
Wie kann das passieren, dass wir so wenig über unsere Körper wissen? Also bei Frauen habe ich noch irgendwie gedacht, so ja, klar. Und bei Männern habe ich gedacht, ach guck, weil es eben auch nicht außen hängt, ne? Weil es irgendwie so ein Abstraktum innerhalb des Körpers ist.
Richtig,
vielleicht.
Ja. Also das, was draußen hängt, damit brüsten sich die Männer halt. Ne? Das ist ja dieser ewige Männerwettkampf. Wer hat den größten? Ne? Und wer den kleinsten hat, der kauft sich das dickste Auto so. Kennt mal die blöden Sprüche. Ich sag mal, es ist das Innere aber von dem, was die sehen, das kennen die nicht. Das haben sie mal im Biologieunterricht gesehen, da haben sie ein bisschen gekichert oder haben dann eher auf der nächsten Seite auf die Tittenbilder geguckt in dem Biobuch. Ne?
Ja, es ist ja. Aber wir wurden auch schlecht aufgeklärt.
Es ist so, wir wurden richtig schlecht aufgeklärt.
Ja, ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, immer so das Problem gewesen. Man hat sich da nicht so für interessiert. Ne? Und bei mir ist es ja das Interesse. Also ich habe noch kein Bild gesehen, wie ein Hoden mit einem Tumor drauf aussieht. Das werde ich mir auch nicht geben. Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht. Mhm. Ich habe damals nach der OP gesagt, ich sage, wo ist die Nuss? Ich will die sehen. Ich wollte meine eigene sehen mit den Tumoren, mhm, aber nicht irgendeine andere. Okay. Da haben sie aber schon im Müll geschmissen. Da habe ich gesagt, gut, dann wirst du dir das so gut es geht aufsparen und dir nicht angucken. Mhm. Und ja, das ist im Großen und Ganzen diese, auch diese Mangel an Aufklärung, ne, die schon in der Schule beginnt. Ich sag mal, in der Schule, warum wird in der Schule nicht schon den Kids im Teenageralter, wenn es um Sexualkunde geht, über Brustkrebs gesprochen? Warum wird da noch nicht über Hodenkrebs gesprochen?
Ganz wichtiger Punkt.
Warum wird da nicht auch über anderen Krebs gesprochen?
Es ist irgendwie so ein Grad aus nicht Angst machen wollen. Also ich verstehe die Absicht dahinter und was anderem. Und ich glaube, dass die Schule nicht 100% der richtige Ort ist, weil ich glaube auch im heutigen Sexualkundeunterricht das auch. Ne? Also ich glaube schon, dass Funktion und Dysfunktion erklärt werden muss. Ne? Also so funktioniert es, aber wenn es nicht funktioniert, bitte geht zum Arzt. Ne? Also natürlich auch, was eine Krebserkrankung ist, auch. Aber ich glaube, es fängt ja schon im Elternhaus an. Ne? Mhm. Was ist normal? Was gehört? Also wir wurden ja tatsächlich so aufgeklärt, verhüte bloß. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eine ungewollte, verfrühte Schwangerschaft. Und das stand so oben auf. Mhm. Du kriegst die Pille, pass auf, nimm Kondom, mach dies nicht, mach das nicht, geh nicht für fremde Büsche und so weiter und so fort. Ich sag mal so, ne? Sowas hätte man ja noch wuppen können.
Ja.
Aber vielleicht so ein Krebs nicht entdecken, weil man das nicht jeder von uns sagt, wir haben das nicht mitbekommen von zu Hause, dass man sich berührt. Dass das nicht Sexualisiertes ist, sondern wie Zähneputzen zu einer Morgenroutine vielleicht gehört, einmal im Monat. Ich finde, sowas gehört tatsächlich unaufgeregterweise ins Elternhaus auch. Also wir sind ja eigentlich die Generation, die das so lebbar macht. Ne? Nicht in so einem theoretischen Unterricht, sondern erlebbar. Also und ich glaube, das sollten wir einfach auch nutzen.
Ja, durch die Social-Media-Geschichte halt. Ne? Wir arbeiten ja, also in Südafrika wird ja auch in einer App gearbeitet gerade für Aufklärung. Da wird halt auch ein Spiel mit dabei sein für Kinder zum Aufklären. Ne? Also das ist, sag mal, viele Kinder nutzen heutzutage halt wirklich auch diese mit Tablets spielen da schon mit rum. Also ich sag mal, ein Vierjähriger kann die Dinger besser bedienen als ich. Ne? Der weiß genau, wie er auf YouTube seine Videos guckt, der weiß genau, wie er zu seinen Spielen kommt und wie das alles funktioniert. Und ich sag mal, wenn man in dem Punkt auch schon ansetzt, ne, du musst den Kindern das spielerisch beibringen, entweder machst du es selber oder halt über nutzen wir die Technik von heute und entwickeln doch mal eine App, oder sollen sie mal eine App entwickeln, wo es nicht um irgendwie Geld verdienen geht mit In-App-Käufen, sondern wo es wirklich mal um Kinder und so geht. Ne? Mhm. Das ist halt, das ist sehr schwierig, weil es keiner macht, weil es ist halt Thema Krebs, ne? Thema Krebs, Assoziation, Tod, und da will ja keiner drüber reden.
Ich glaube aber schon, dass in der heutigen Zeit, ich weiß, es ist immer noch ein Riesentabu, es lockert sich. Und man muss es ja nicht, wie die Paula eben sagt, man muss ja nicht Angst machen, direkt sagen Krebs, sondern einfach diese Achtsamkeit auch. Und das ist Achtsamkeit ist ja jetzt in aller Munde auch immer, dass man das einfach schult und sagt so, ihr achtet auf eure Körper und guckt nach Veränderungen. Das heißt ja nicht so, Achtung, ihr könntet Krebs haben, sondern tastet euch auch die Brüste an, tastet euch die Hoden ab, tastet euch die Schamlippen ab und was es alles so abzutasten gibt, dass es da keine Tabus gibt.
Ne? Ja, dass man sowas auch mal natürlich irgendwie formuliert. Ne? Also, dass man, kein Wunder, dass man mit 14 nicht über Schniepis und Schnecken und Mumus sprechen will. Ja? Also, wie heißt denn das? Ne? Also, ist alles in Ordnung? Warst du duschen? Hast du dich gewaschen? Ne? Hattest du irgendwie eine Stelle oder hat sich da was verändert? Also, dass man sowas auch ohne, also als Eltern auch nicht um den heißen Brei redet, sondern dass man einfach auch so einen natürlichen Sprachumgang findet damit. Weil ich glaube, das macht nämlich auch ganz viel.
Ja,
welcher heranwachsende Kerl sagt, oh Mami, weißt du was, ich habe da so ein an meinem Schniepilein.
Nee,
will doch keiner über seinen Körper reden, wenn damit irgendwas nicht stimmt.
Aber das, ich sag mal, das ist ja eher so dann das wäre ja eher so die Vaterrolle, ne? Ich sag mal, das ist ja wie klischeehaft Papa, dem mit dem Sohn im Mann vorm Spiegel steht und das erste Mal das Gesicht rasiert wird, ne? Ich sag mal, wenn die Kinder duschen gehen, dann muss halt nicht Mama mal die Kinder duschen, sondern das muss halt der Papa dem Kleinen auch mal vormachen. Ne? Und der Kleine sagt dann, Papa, was machst du denn da? Ja, ich taste meine Hoden auf Veränderungen ab. Ne? So kriegt man es ja mit, aber bei mir oder in unserer Zeit war es ja auch noch, ne, da war das noch nicht so präsent. Da gab es ein paar Kanäle im Fernsehen, da gab es kein Internet und nichts. Ne? Das ist natürlich auch ein Mangel, der damals war, da wurde es nicht verbreitet.
Und ja, was klar, heißt Mangel? Es gab es nicht.
Ja, aber ja. Und wir wurden, und wir wurden ja alle, genauso. Genau, ja. Und ja. Wir wurden ja, und die Eltern, wir wurden ja auch irgendwo alle erzogen, weil ne, Ärzte waren ja auch noch nicht so, ne, das war ja auch noch nicht so breit gefächert. Denn die wurden halt erzogen, wenn du Schmerzen hast, dann trinkst du einen Tee und dann gehst du schlafen und dann ist das in ein paar Tagen wieder vorbei.
Es gab
ja
Vorsorge und auch nicht, ne? Also richtig. Du gehst zum Arzt, wenn du etwas hast, genau. Aber nicht, wenn du
und,
etwas nicht hast.
Und wie genau. Viele Kinder ich kannte, die ihre Eltern nie nackt gesehen haben. Mhm. Ne? Also das ist ja, ne, wo man sagt, dass man heute zusammen duscht und badet und dass es einfach ganz normal und natürlich ist, ist es, glaube ich, auch so ein Generationending. Ne? Dass es also früher so war, ne? Also wir gehen jetzt nicht so weit zurück, dass man seine Eltern gesiezt hat und so. Ne? Aber das Verhältnis hat sich schon verändert, auch zwischen Eltern und Kindern. Und ich glaube, das ebnet auch den Weg, da einfach ganz offen und natürlich auch zu kommunizieren und auch vorzuleben. Ne?
Aber trotzdem sind wir merken es immer wieder, noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Mhm. Ne? Tatsächlich muss man es einfach sagen. Und ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen. Und zwar, wir verstecken uns ja auch immer ein bisschen hinter den Klischees. Ne? Also wenn wir mal ganz ehrlich und offen ehrlich in den Spiegel gucken, ne, und uns immer so als aufgeklärte Generation gerne wahrnehmen wollen, stoßen wir doch bei uns selber ganz häufig einfach auch an Grenzen. Und ich bediene mich auch häufig an Klischees. Ich finde das auch manchmal lustig, muss man einfach sagen. Man spielt ja auch so ein bisschen mit Rollen und identifiziert sich damit auch. Und das tue ich auch. Und ich glaube, das tut jeder von uns. Aber wenn wir mal wirklich ganz provokativ in diesen Rollen bleiben, passt eine Sache nicht so richtig bei mir zusammen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das hier mal nutzen und das ein bisschen hinterfragen oder versuchen zu erklären. Man sagt immer, Männer, die wollen gar nicht so über Gesundheit reden. Ne? Geht richtig. Ja nicht nur um Hoden, sondern
alles.
Also ich könnte jetzt nicht sagen, wann mein Mann beim Kardiologen war. Der Glückliche wahrscheinlich noch nie. Ne? Oder wann der mal der hat gar keinen Hausarzt mehr, fällt mir gerade so ein. Also überhaupt Gesundheit und Männer, das ist schon ein schwieriges Thema. Und man sagt irgendwie, die sind da gar nicht so offen, die Männer. Und die reden auch da gar nicht so offen darüber. Und die passen gar nicht so gut auf sich auf. Und auf der anderen Seite gibt's das allerkrasseste Klischee, die Männergrippe.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Ja, das frage ich.
Ich frage mich das wirklich, ne? Ja. Alle Frauen immer so auf dem, ich mein Sohn spielt Fußball und dann, weißt du, stehen wir so auf dem Fußballplatz und dann so, und wie geht's? Ach, hör auf, mein Mann hat die Männergrippe. Ich zieh aus. Der ist nur am Jammern, am Bedauern. Der leidet und der leidet so gerne. Und es gibt auch diese Werbung, ne? Schatz, kannst du meine Mama anrufen?
Ja.
Und auf der anderen Seite haben wir dieses Männerbild. Der Mann, der Mächtige, geht nie zum Arzt. Entschuldige bitte, ich verstehe das nicht.
Nee, er geht ja auch nicht. Der Mann, der geht ja auch nicht zum Arzt, sondern ne, früher als Kind, man ist ja immer Mamas Bübchen. Ne? Ich bin von Mama immer das Bübchen gewesen. Das bin ich auch heute noch. Der kleine Bubi. Und das ist dann in dem Moment, wenn man dann krank war, dann hat Mama sich halt immer ganz besonders um einen gekümmert. So, und dann ist man halt irgendwann, ne, hat man dann Freundin, wohnt nicht mehr zu Hause, man ist krank, die Freundin wohnt da und dann ist sie zu Hause, man war den ganzen Tag alleine und keiner war da und hat einem was zu essen gemacht. Ja, und dann fehlt einem halt die Mama, die sich ja unterbewusst, ne, immer um einen gekümmert hat. Du wirst ja, wenn du krank bist, ja auch unterbewusst zurückgesetzt irgendwo und dann fängst halt das Jammern an. Ne? Also ich habe mir das abgewöhnt tatsächlich mit dem Jammern. Wenn ich krank bin, ich bin jetzt 4 Jahre alleine. Wenn ich krank war, war ich halt krank. Da hatte ich keinen zum Jammern. Also,
so, du warst auch ein Männergrippetyp.
Ich war auch früher ein Männergrippetyp, ja klar. Also wie ich war halt ein richtiger Mann, ne?
Vielleicht kann man das ja auch wieder werden, wenn man.
Bestimmt, ja.
Vielleicht. Also ich weiß nicht, aber wieso ist das gerade bei Männern so? Ich meine, ich als Mädchen habe es natürlich auch so gehabt, wenn ich zu Hause krank war, dass meine Mama mich natürlich verwöhnt hat und das war schon schön. Trotzdem bin ich jetzt nicht so ein Männergrippetyp geworden. Also kann es wirklich daran liegen oder ist es diese Last, die man den ganzen Tag im Alltag mit sich herumschleppt, dass man immer der Starke sein muss und dann plötzlich so, ach, aber damals, da konnte ich noch, jetzt darf ich vielleicht noch mal wieder. Und
also vielleicht ist die Grippe auch die Zeit, wo der Mann irgendwie so ein bisschen einfach mal seine, ne, dann zu Hause ist, dann sieht ihn ja keiner, nur die Freundin, und dann kann er sich einfach mal gehen lassen und kann mal so seinen ganzen angestauten Frust und so oder seine Ängste und so einfach mal rauslassen, ne, und kuriert sich dann aus. Ist dann so der Urlaub vom Coolsein.
Also ich muss sagen, bei meinem Mann ist es eher so, der hat gerade einen gebrochenen Arm, mhm, ja, der kann theoretisch gerade auch gar nichts machen.
Macht aber alles.
Den muss ich aber an den Tisch, also irgendwie festtackern.
Ja.
Also ich würde mir so eine goldene Mitte wünschen, ne? Also Männer, die vielleicht so achtsam sind, mhm, also die sich vielleicht bei Krankheit auch selber den Tee machen, wenn die Frau nicht da ist, und trotzdem zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, also trotzdem auch einen Arzt aufsuchen, ja, obwohl sie gar nicht krank sind. Das wäre ja auch mal was, ne? Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, es ist so, der ist ein ganz, ganz harter Kerl. Aber wenn der mal zum Arzt geht, dann geht's ihm richtig schlecht. Ja, ja, also Grippe, in Richtung Grippe gedacht, ne? Das ist ja auch so eine Form von Anerkennung, ist so, Gott, jetzt geht's ihm richtig schlecht. Und heute war der beim Arzt und hat sich sogar krank schreiben lassen. Mhm. Boah.
Da, ne, muss es dem, der muss der da schon muss halbtot sein.
Ja, ja, ja. Und ich finde das so schade, weil, mhm, du hattest das am Anfang gerade so erwähnt, da geht es ja um Authentizität, auch sich selbst gegenüber. Mhm. Da sind wir ja wieder bei deutsche Jungs weinen nicht, wie du das eigentlich auch gesagt hast, ne? Und ich glaube, dass auch davon ein Stückchen in der Männergrippe steckt, im, ja, umgekehrten Fall. Aber wäre die Welt nicht irgendwie besser, wenn Männer auch authentisch sich selbst gegenüber wären oder keine diese Angst vor Kastration abpuffern und auch offen,
ja,
mit
auf
ihren Vätern und mit ihren Kindern, ja? Also wir sind ja in so einer Sandwich-Rolle.
Ja.
So.
Dann bräuchten wir keine Männergrippe mehr.
Eben, ich sag mal auf jeden Fall, also auch gerade das mit der Kastration, also Kastration, das ist ja für Tiere, ne? Also es ist, ja, eine Vasektomie, ne? Da wollen wir ja, ja, festhalten.
Ja, ja, ich habe ja nur den Stammtischwortlaut,
ja, in meinen, nee, das ist ja, also du schießt dann nicht mit heißer Luft, sondern da kommt schon noch Saft raus, aber die Patronen sind halt nicht mehr scharf. Ne? Also es kommt keine Kugel mehr, die durch dich durchgeht, sondern es kommt halt so ein Wattekügelchen auf dich zugeflogen, ne? Was halt einfach von dir abprallt, blöd gesagt. Ne? Also da ändert sich eigentlich nichts. Ne? Der Samenleiter an sich, also das heißt jetzt nicht, dass aus dem Hoden der Samen nicht mehr rausfließen kann, weil sonst würden dir halt irgendwann die Eier platzen. Ja, das ist so, das tut halt irgendwann weh. Ne? Und das ist einfach nur, ja, weil man sich nicht aufgeklärt hat und auch nicht nachfragt. Man will halt nicht drüber nachdenken, weil es geht ja jetzt nicht mehr um die Größe und um die Länge und Dicke der Eier und vom Glied, sondern es geht ja jetzt um, ja, die schneiden mir jetzt dran rum. Ne? Die wollen da, mhm, ja jetzt dran. Und das ist für einen Mann halt immer so, das ist die goldene Zone, da darf keiner dran. Da darf nur eine Frau dran, wenn sie ganz lieb ist, und da darf am liebsten noch nicht mal der Arzt dran.
Die meisten Männer genieren sich. Oder halt ein Partner, ne?
Richtig. Also, ein Mann geniert sich, ne, wenn er mal Eier zeigen muss, dann geniert sich ja jeder Mann sogar vom Arzt die Hose runterzulassen, ne? Erzählen halt immer nur, dass sie dicke Eier haben.
Aber ich sage, aber ihr steht ja auf der Toilette alle nebeneinander.
Ja, richtig.
Also,
Punkt.
Also ja, komisch dann so eigentlich. Wieso gibt es da nicht so einzelne Kabinen für Männer, wenn sie sich da so, ja, schämen? Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert?
Nee, also in der Regel gibt es auch immer dann nochmal so kleine, so kurze Trennwände.
Nee, aber das ist ja, also wenn, dann sind die ja Mini.
Ja, es ist so ein Respektding, ne? Man steht halt da und guckt auf sein eigenes Geschäft, ne? Wenn er links oder rechts guckt, ne? Da wird dann halt, ne? Das ist dann immer schon so mit dieser, ja, das wird dann direkt so auf, ja, der ist ein Homo oder so, ne? Das wird dann direkt auf die Schiene geschoben. Und deswegen gucken Männer halt immer nach vorne, weil die dann Angst haben, als homosexuell bezeichnet zu werden.
Naja, aber Alex hat schon recht, ne? Aber pass mal auf, Alex hat schon recht. Wenn zwei Toiletten, Porzellantoiletten, ja, nebeneinander stehen würden, ohne Trennwand,
ja,
ich würde ja Alex auch nicht zwischen die Beine gucken. Also ja schon von der Sitzposition nicht. Gibt's ja bei Frauen trotzdem nicht. Bis, ja, du hast hingegen, das ist ja immer so eine Reihe. Ja, genau. Also es ist ja schon gar nicht so aufgebaut, dass man da irgendwie seine Privatsphäre hat.
Richtig.
Also es ist schon
ja, aber das, spannend. Da, also, da ist es halt wirklich, ich glaube, also das ist dann so ein Männerkodex-Ding. Man guckt halt nicht, wenn einer pinkelt.
Ja, aber würde ich aber Alex auch nicht.
Ihr Mädchen geht auch zu zweit in der Kabine, ne? Also das wollen wir jetzt, das machen wir Männer halt nicht.
Mit Kodex.
Also ich sag dir, für mich sind die Männer ein Kapitel der Widersprüche, wenn ich mir das so anhöre hier.
Also tatsächlich, aber wie gesagt, wahrscheinlich bei uns Frauen natürlich auch. Ne? Also wir wollen nicht aus der Folge rausgehen, die Zeit ist ja nämlich schon...
Ja, wir sind schon wieder vorbei.
Also wir wollen gar nicht mit den Klischees schmeißen, weil wir haben ja vorhin ganz erwachsen gesagt, das ist, wir sind noch lange nicht so weit, wie wir gerne wollen. Aber man kann sich schon manche Dinge... Ja, wenn man sie sich rein logisch mal herleiten möchte, macht das heutzutage eigentlich noch so Sinn? Das ist ja eine Berechtigung, das zu fragen, sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Und du hast das natürlich durch die Krankheit gemacht, die hat etwas mit dir gemacht. Deswegen gehst du proaktiv damit um. Und bei allem Verständnis können wir das ja auch bei gesunden Männern mal anwenden und bei unseren Vätern, aber auch bei unseren Söhnen einfach mal ganz fachlich, sachlich drüber sprechen. Mal das Fachliche ein bisschen aufweichen, ja, und in die Lebensnähe holen. Darum geht es ja. Und ich glaube, das können wir am besten eigentlich machen, wenn wir mal solche Klischees einfach mal laut darüber nachdenken, ohne so beschämt in die Ecke zu gucken. Ja, also warum ist das eigentlich so? Warum sind Dinge noch so, wie sie sind? Und warum können Männer dann nicht drüber sprechen? Und ich glaube, wenn sie es könnten, wärt ihr noch ein kleines Stückchen weiter. Auf jeden Fall habt ihr unseren Rückenwind, auch bei Love Your Nuts. Und,
danke.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst und wir mal so ein bisschen offen brainstormen konnten. Ich habe auch nicht so oft beschämt auf den Boden geguckt.
Nein.
Nein, ich find es schön, dass wir auch wieder im November Männerbesuch haben in unserem Podcast. Und sag's auch nochmal, vielleicht ergibt sich ja noch weitere was. Ein Spin-off unseres Podcasts hatten wir schon mal angedeutet, fänden wir auch ganz schön. Und in dem Sinne wünschen wir euch ganz viel Erfolg mit Love Your Nuts. Und danke Dankeschön. Für deine Offenheit, Alex. Das ist super. Vielleicht willst du ja zum Abschluss noch mal was sagen oder so.
Ja, gerne. Also vielen Dank, dass ich zu Gast bei euch beiden sein durfte. War mir eine Ehre und hat mich sehr gefreut. Und anssten für alle, die zuhören und mal Lust haben, schaut mal rein bei Love Your Nuts und bei Krebs da eine mit, weil da sprechen tatsächlich zwei Männer über Krebs, was ja halt auch nicht so, haben wir uns jetzt gerade auch so ein bisschen drüber unterhalten die ganze Zeit, ne? Wollte ich gerade nochmal einwerfen. Krebs da eine mit, zwei Männer, die sich verschiedene Gäste mit verschiedenen Krebsarten einladen und mit denen einfach mal ganz unverblümt darüber sprechen. Im Prinzip wie bei eurem Podcast. Ne?
Genau.
Packen wir alles in die Shownotes, wer da gerne drauf gucken will. Der klickt einmal rauf und besucht die Herren. Und auch wenn ihr Ansprechpartner braucht oder empfehlen wollt, legen wir euch den Alex ganz, ganz dringend ans Herz. Dankeschön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.